Sie hören SWR 2 am Morgen. Kultur ist Ländersache. Wer das anders sieht, der ist ein Verfassungsfeind. Ein Kulturbeauftragter auf Bundesebene ist so überflüssig wie ein Marineminister für die Schweiz. In diesem Sound wurden Forderungen nach einem Bundesminister für Kultur von Deutschlands Föderalisten jahrelang routiniert zurückgewiesen. Statt eines Bundesministers wurde es vor 20 Jahren dann ein Staatsminister. Und das wird heute Abend in Anwesenheit der Bundeskanzlerin gefeiert. Und der Erste, der dieses neue Amt in der Regierung Gerhard Schröder bekleidete, war Michael Naumann, den ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße.
Grüß Gott, Herr Heinrich.
Ja, haben Sie und Ihre Nachfolger dem traditionellen provinziellen Kulturverständnis in Deutschland den entscheidenden Schlag versetzt, wie man damals befürchtet hat?
Natürlich nicht. Es gibt die Länder bekanntlich immer noch mitsamt ihrem föderalistischen Kulturstolz und dem pädagogischen Wahnsinn von über 90 verschiedenen Schulformen. Also in anderen Worten, das, was die Bundesregierung unter Gerhard Schröder damals in Gang gesetzt hat, hat meines Erachtens keineswegs zur Erosion der sogenannten Kulturhoheit geführt, sondern zu ihrer Ergänzung.
Ergänzender Ideen- und Geldgeber, also wollten sie sein, statt Taktstock schwingend den Ton der neuen Zeit bestimmen. So war ja so ein bisschen das inoffizielle Selbstverständnis des neuen Ministeriums, des neuen Staatsministeriums. Neben ihnen unter anderem Julian Niederrümeli und jetzt Monika Grütters. Müssen die Provinzfürsten also nach wie vor nicht fürchten, dass ihre Bedeutung durch den Bund geschmälert wird?
Nein, nicht wirklich. Tatsache ist, dass schätzungsweise 80-90% aller kulturpolitischen Ausgaben in der Bundesrepublik von den Kommunen und den Ländern getätigt werden und schätzungsweise 10% vom Bund. Aber der Bund hat natürlich den Vorteil, dass er, das steht jetzt inzwischen auch Gott sei Dank im Grundgesetz, auch kulturpolitisch zuständig ist für die repräsentative kulturelle Ausstattung der Hauptstadt. Das heißt, eine ganze Menge geht nach Berlin. Das war vorher nicht der Fall. Im Gegenteil, Helmut Kohl hatte diese Stadt nach der Wiedervereinigung praktisch auf Diät gesetzt und kulturpolitisch nichts mehr finanziert.
Entscheidende gesellschaftliche Debatten werden ja ohnehin in der Kultur geführt von politischen und kulturellen Eliten, die heute unter einem misstrauischen Augenschein stehen, mehr noch als vor 20 Jahren. Ein unangenehmer Druck für die Beteiligten, aber steht nicht auch ein wenig mehr Rechenschaftspflicht der Eliten einer Demokratie gut an?
Ach, wissen Sie, mit dem Begriff der Eliten gehe ich selbst sehr, sehr vorsichtig um. Meistens handelt es sich ja nur um Selbstdefinitionen von denjenigen, die glauben, zur Elite zu gehören. Das Misstrauen, das im Augenblick in Deutschland gegenüber den politischen, klassischen Medien, aber auch den kulturellen und auch den institutionellen, politischen Medien wie Bundestag, Gerichten und so weiter vorherrscht, das ist nicht geschuldet einem Unverständnis gegenüber den Bedürfnissen des sogenannten Publikums, sondern das ist, wenn überhaupt, geschuldet der zunehmenden Komplexität der ganzen Welt, die uns allerdings die ganze Zeit auch vorgeführt wird, zum Teil mit einem gewissen Jammerton. Das heißt, wir sind in Deutschland, auch gerade in Deutschland ja permanent und eigentlich immer schon, ein bisschen auf Untergang gestimmt. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Medien oder andere Institutionen in Deutschland sich maßgeblich verändert haben hin zu einer möglicherweise autoritären oder gar diktatorischen Entwicklung. Das ist alles nicht der Fall. Was wir in Wirklichkeit haben, ist eine große Verunsicherung angesichts der ökonomischen Zukunft unseres Landes und nicht nur unseres Landes, denken Sie auch an ganz Europa, Brexit, Italien, was ein bisschen verrückt geworden ist. Und dann wird natürlich von den sogenannten Kulturträgern, und dazu zählen auch die Journalisten, aber vor allem auch Schriftsteller, Künstler, Philosophen, Denker, Soziologen, erwartet, dass sie Lösungen vorschlagen, dass wir alle wieder glücklich und zufrieden in die nächsten Jahre schauen können. Das ist aber in Wirklichkeit nicht die Funktion dieser Medien und der Kulturträger, sondern es ist immer schon die Funktion gewesen, zu warnen, Kritik zu üben. In anderen Worten, Kultur in Deutschland ist höchst lebendig, ist vorübergehend, glaube ich, pessimistisch gestimmt, aber sie existiert und wird auch vom Bund unterstützt. Und insofern kann man nur sagen, glücklich ist Deutschland, wenn Sie an andere Länder denken, in denen es diese Art der Kulturpolitik, wie sie die Kommunen, die Länder und der Bund betreiben, überhaupt nicht gibt.
Und die Aufgabe eines Staatsministeriums in die nächsten 20 Jahre geschaut, wäre es, diesen Prozess weiter so zu begleiten?
Ja, natürlich. Und vor allem vor den Anfechtungen von Gesetzgebern zu schützen, die der Meinung sind, sie müssten selber Kultur betreiben und sind gewissermaßen aufgerufen, als Oberzensoren in den kulturellen anarchischen Prozess des Selbstverständnisses einer Nation einzugreifen. Ich finde, hin und wieder sollten Politiker, ob im Bundestag oder anderswo, sich hinsetzen und ein paar Romane lesen und sich dann darüber kundig machen, was in diesem Land zurzeit gerade los ist. Auch ins Konzert zu gehen, kann sehr erfrischend und aufklärend wirken. Das wünsche ich mir hier in Berlin besonders von der politischen Klasse.
Sagt Michael Naumann, der erste Staatsminister für Kultur und Medien, der vor 20 Jahren ins Amt gekommen ist. Herr Naumann, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Heinrich.